Sie hören den Kurier.
Bevor wir gleich starten, noch ein entgeltlicher Hinweis.
Wir begrüßen jetzt Andreas Duller vom Standort Marketing Kärnten bei uns. Herr Duller, in Kärnten siedeln sich zukunftsorientierte, smarte und innovative Unternehmen an. Was ist der Grund für die nachhaltige Ansiedlung?
Durch ausländische Direktinvestitionen am Standort Kärnten, wie zum Beispiel die Investition der Infineon in Villach, wird der Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung technologieorientierte und innovative Branchen unterstützt.
Mhm. Kärnten investiert massiv in die Zukunft. Was ist die Erwartungshaltung aus Sicht des Standortmarketings?
Dadurch entstehen hochqualifizierte, exportorientierte Arbeitsplätze und die Beschäftigungsdynamik in Kärnten wird erhöht.
Verstehe. Und Kärnten ist am Weg zum Top-Hochtechnologiestandort. Was macht Kärnten international als interessanten Wirtschaftsstandort sichtbar?
Europaweit bzw. global tätige Unternehmen stärken durch ihre Aktivitäten und Marktpräsenz die internationale Sichtbarkeit Kärntens als innovativer Zukunftsstandort im Herzen Europas.
Herr Duller, vielen Dank.
Gerne.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte auch heute keinen ruhigen Arbeitstag. Insgesamt 6 Angelobungen sind heute am Programm gestanden. Karl Nehammer ist seit heute ganz offiziell Bundeskanzler. Alexander Schallenberg ist wieder Außenminister. Und auch sonst gibt es im Regierungsteam ja so einige Umbildungen. Welche genau, schauen wir uns gleich nochmal an. Abseits von den Regierungsumbildungen steht aber eine ganz andere Frage, quasi wie ein Elefant im Raum. Und zwar, wird der Lockdown nun wirklich nächste Woche enden? Ganz genau entschieden wird das am Mittwoch. Wir schauen uns heute an, wie die Chancen für eine Öffnung stehen. Und im Interview hört ihr heute meine Kollegin Simone Höpke, die mit Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, darüber spricht, was im Pandemiemanagement falsch gelaufen ist, wie es besser ginge und ob das Aufsperren alternativlos ist, weil sonst endgültig die Flucht der Tourismusmitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Branche droht. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 6. Dezember und ihr hört den Kurier Daily Podcast.
Die Spaltung schadet uns allen als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Primäres Ziel muss es jetzt sein, genau denen, die Angst und Sorgen haben, zu zeigen, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie ernst nehmen und gleichzeitig alles dafür tun, um eben den eigentlichen Feind der Freiheit tatsächlich zu bekämpfen oder so weit in die Schranken zu weisen, dass es uns unsere Freiheit nicht mehr nehmen kann, nämlich das Coronavirus.
Seit heute ist es ganz offiziell. Karl Nehammer ist unser neuer Bundeskanzler. Damit löst Alexander Schallenberg ab. Dieser wird wieder Außenminister. Karl Nehammer war ja bisher Innenminister. Da er jetzt Kanzler ist, ist dieser Posten also auch frei geworden. Neuer Innenminister ist seit heute Gerhard Kahner. Und nachdem sich auch Gernot Blümel aus der Politik zurückgezogen hat, wurde auch die Position des Finanzministers frei. Das ist seit heute Magnus Brunner. Und wir haben auch einen neuen Bildungsminister, und zwar Martin Pollaschek. Er löst also Heinz Fassmann ab. Eine Neuerung gibt es noch. Die Bundeschefin der jungen ÖVP, Claudia Plackholm, wurde heute zur Staatssekretärin im Bundeskanzleramt eingelobt. Sie übernimmt ab jetzt von Familienministerin Susanne Raab die Jugendagenten. Insgesamt wurden also 6 Positionen neu besetzt. Falls das jetzt alles ein bisschen verwirrend war, wer da jetzt wen ablöst und welches Amt übernimmt, ihr könnt das natürlich alles nochmal ganz genau auf kurier.at nachlesen. Alexander Schallenberg hat seine Amtsübergabe an Karl Nehammer heute mit diesen Worten abgeschlossen.
Ja, ich weiß, die Zeiten sind angespannt. Ja, ich weiß, dass wir seit bald 2 Jahren in einer Pandemie stecken, dass viel Emotionalität da ist. Aber, und man muss ja nur sozusagen vor das Bundeskanzleramt schauen, um das zu sehen. Seien wir uns doch aber auch immer wieder bewusst, in was für einem wunderschönen Land wir arbeiten, was es für ein Privileg ist, in Österreich zu leben, wie viel Gemeinsames wir haben, wie viel Tolles hier in diesem Land da ist einfach. Und starren wir nicht nur auf das Trennende, starren wir nicht nur auf das Spaltende, sondern sehen auch die Gemeinschaft in diesem Land. Für mich, für meine Person, war das eine enorme Ehre, diesem Land als Bundeskanzler dienen zu dürfen, und es ist eine Ehre, als Außenminister weiter diesem Land dienen zu dürfen. Danke sehr.
Und damit kommen wir jetzt zu dem anderen großen Thema für heute, dem Lockdown. Die gute Nachricht vorweg, Stand heute, 6. Dezember, stehen alle Zeichen auf ein Ende des harten Lockdowns mit 12. Dezember. Allerdings nicht für alle, denn für Ungeimpfte dürfte er wie angekündigt weiter andauern, ohne absehbares Ende. Aber zumindest all jene, die ein gültiges Impfzertifikat haben, dürfen ab dem 13. Dezember wohl wieder in Geschäfte und womöglich sogar ins Wirtshaus. Wer und was genau wann und wie aufsperren darf, wird am Mittwoch entschieden. Dann tagt nämlich das Prognosekonsortium mit den Landeshauptleuten und der Regierung. Tiroler Landeshauptmann Günther Platter forderte ja zuletzt, dass alles wieder aufsperren muss. Ganz so wird es in der Bundesregierung nicht gesehen, doch in der türkis-grünen Koalition ist man überzeugt, dass die Zahlen jedenfalls in die richtige Richtung weisen. Es wird also wohl eher schrittweise Öffnungen geben. Dafür dürfte einerseits eben der harte Lockdown und andererseits auch die hohe Zahl an Boosterimpfungen gesorgt haben. Denn tatsächlich ist die Zahl der dritten Impfdosen zuletzt im ganzen Land auffallend hoch gewesen. Allein in der vergangenen Woche wurden in Österreich mehr als 706.000 Impfungen verabreicht. An einzelnen Tagen waren darunter bis zu 120.000 Drittstiche. Sobald es konkrete Infos zu den Öffnungen gibt und das Prognosekonsortium und die Politik eine Entscheidung getroffen haben, erfahrt ihr es natürlich sofort auf unserer Website. Und auch im Interview wird jetzt der Lockdown gleich Thema sein. Meine Kollegin Simone Höpke spricht jetzt mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Harald Mahrer darüber, was im Pandemiemanagement seiner Meinung nach alles falsch gelaufen ist, wie er zum Lockdown steht und vor allem auch, wie es in Zukunft besser funktionieren kann.
Am Mittwoch wird entschieden, so hoffen wir alle, wann die Hotels wieder aufsperren, wann die Gastronomie wieder aufsperrt, wann der Handel wieder aufsperrt. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen von Tirol, wo alles aufgesperrt werden soll, über Oberösterreich, wo man schrittweise aufsperren möchte, bis hin zu Niederösterreich, wo man noch gar nichts sagen möchte. Was ist denn realistisch?
Also ich verstehe die unterschiedlichen Meinungen, aber wir haben ganz klar eingefordert, dass es eine einheitliche Lösung geben soll, weil es muss ja sachlich argumentiert werden. Ich habe mit vielen politischen Entscheidungsträgern auf Bund- und Landesebene die letzten Tage gesprochen, auch heute. Und mir konnte niemand sachlich ein Argument darlegen, warum man eigentlich noch unterscheiden kann zwischen den Friseuren und den Masseuren, also den persönlichen Dienstleistern, dem Handel, den Beherbergungsbetrieben, den Hotels, den Kunst- und Kulturbereich, den Eventveranstaltern. Ja. Also all diese unterschiedlichen Bereiche haben ja alle schon bewiesen, dass sie mit Sicherungsmaßnahmen gut geöffnet halten können. Jetzt haben wir schon alle nicht verstanden, warum die wieder zugemacht worden sind. Das Argument war immer, naja, man muss die Kontakte beschränken, aber die Branchen selber haben bislang nicht für großartige Clusterbildungen gesorgt. Ganz im Gegenteil, es gab welche, die international Goldstandards gesetzt haben, wie zum Beispiel die Hotelbetriebe, die sich auf die Wintersaison perfekt vorbereitet haben, die gesagt haben, wir machen 2G und wenn die Gäste kommen, müssen sie auch noch einen PCR-Test haben. Also was will man eigentlich noch mehr haben? Das gibt's international fast nirgends. Und daher glaube ich auch, es ist man als Politik gut beraten, jetzt erstens einmal Wort zu halten. Man hat versprochen, dass man aufmachen wird. Und zweitens auch nicht zwischen diesen Branchen zu unterscheiden, weil es keine sachlichen Grundlagen gibt. Mhm. Wenn die Menschen das Gefühl bekommen, unsere Mitgliedsbetriebe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort und unsere Gäste oder unsere Kunden, dass das eigentlich eine Art politischer Kuhhandel ist, dass der eine mehr Recht bekommt als der andere, dann geht das Vertrauen in die Politik verloren. Und wir als Sozialpartner appellieren jetzt schon seit Monaten, dass es wieder darum geht, Vertrauen zurückzubekommen. Und das bekommt man nur, wenn man logisch und stringent agiert.
Jetzt scheint es aber so zu sein, dass das Vertrauen nicht wahnsinnig groß ist. Es hat sich heute am Bogusch eine Reihe von Haubenköchen, von Restaurantleitern, von Hoteliers und von Zulieferbetrieben getroffen, die eben alle Druck machen möchten, dass sie aufsperren können, weil sie es offensichtlich nicht glauben. Was sagen Sie denn denen?
Ja, ich verstehe die ja. Das ist ja genau, warum sozusagen wir auch appellieren, sachlich mit der Situation umzugehen. Man überlege sich einmal, was würde die österreichische Politik jetzt auf Bundes- und Landesebene für ein Signal aussenden, wenn man sagt, man macht zwar den Handel auf, aber unsere Hotels, Klammer auf, die hochsicher sind, nicht. Im Ausland würde das interpretiert werden mit, na, der Handel, der ist sicher, den machen sie in Österreich auf und die Hotels machen es nicht auf, weil das ist sichtlich unsicher. Das ist wie wenn ich mir jetzt in dieser schwierigen Situation in beide österreichischen Tourismusknie hineinschieße. Das kann doch keiner wollen. Das ist doch unsachlich, es ist unfair und es wäre noch dazu ein echter Skandal, weil ich würde ja den österreichischen Wintertourismus und unseren Städtetourismus nachhaltig schäden, fast schon bewusst, weil wir wissen ja, das ist sicher. Das heißt, ich verstehe deren Unmut, ich verstehe deren Ärger und wir versuchen dem auch Luft zu machen, den Druck weiter zu erhöhen und massiv eine sachliche Lösung von der Politik einzufordern. Die haben recht, meine Gastronomen haben recht, meine Hoteliers haben recht, dass sie eine sachliche Lösung einfordern.
Es kam jetzt heute von Wien der Vorschlag, man möchte doch 2G Plus in der Gastronomie einführen in Wien. Ist das jetzt eine Lösung? Wäre das irgendwie praktikabel oder ist das aus Ihrer Sicht wenig praktikabel, weil wir dann wieder diesen Fleckhalteppich haben, den Sie ganz offensichtlich nicht haben möchten? Wie stehen Sie dazu?
Also wenn ich ganz genau hingehört habe, was der Wiener Wirtschaftsstadtrat gesagt hat, dann hätte ich eher gelesen und gehört, dass er sich das schwer vorstellen kann, dass das technisch möglich ist. Und ich kann mir es auch schwer vorstellen. Unsere Gastronomen haben auch da nicht nur große Bedenken, sondern die sagen, das ist schlichtweg nicht möglich. Die Testinfrastruktur ist zwar in Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern dankenswerterweise mit dem Wien-Gurgelt sehr gut vorhanden, aber müssen Sie sich überlegen, Sie verlieren ja trotzdem jegliche Spontanität. Sie können nicht schnell in ein Kaffeehaus gehen oder einen Kaffee trinken. Da bräuchten Sie sozusagen regelmäßig einen PCR-Test. Also man muss das auch immer ganz realistisch betrachten. Und wir haben als Sozialpartner, sowohl der ÖGB, die AK, als auch wir, der Wolfgang Katzian und ich damals ganz entscheidend dagegen protestiert, dass 2,5G österreichweit am Arbeitsplatz kommt. Warum? Weil es die Infrastruktur dafür nicht gibt. Ich habe das dann selbst ausgetestet, als noch kein Lockdown war, als wir unsere Betriebe in den Bundesländern besucht haben. Ich habe in einem Bundesland, ich nenne jetzt nicht welches, aber 61 Stunden auf das PCR-Testergebnis gewartet und im anderen Bundesland 52 Stunden. In beiden Bundesländern wäre der Test dann schon ungültig gewesen, weil es nach 48 Stunden war, als ich das Ergebnis bekommen habe. Jetzt soll mir der Herr Gesundheitsminister oder irgendjemand erklären, wie denn das gehen soll, wenn die Infrastruktur nachhängt. Unser Appell daher, man kann über alles reden, wenn die Infrastruktur funktioniert, aber wenn die nicht funktioniert, und hat ja jeder von uns ein feines Gespür dafür, ob das der Fall ist oder nicht, dann fühlt man sich doch nur veräppelt. Es wird eine Norm gemacht, man soll sich an was halten, man kann sich gar nicht dran halten. Also wie gesagt, ich bin für keinen Fleckerlteppich, haben Sie 100% recht, und ich bin auch dafür, dass man in Wien das so realistisch macht, wie es realistisch geht. Das hat, glaube ich, gut funktioniert im Kunst- und Kulturbereich. Die haben gesagt, ja, gerne, 2G, und da kann ich mich darauf vorbereiten. Da kaufe ich mir jetzt nicht spontan das Ticket für das Theater, das machen vielleicht manche, oder für die Staatsoper, sondern das weiß ich ein bisschen voraus. Da geht das, glaube ich, mit dem 2G plus mit PCR. Aber alles andere, wo eine gewisse Form von Spontanität verlangt wird, halte ich für sehr, sehr unrealistisch.
Wenn jetzt die Impfpflicht kommt nächstes Jahr, dann ist das Thema aber eh vom Tisch, oder? Also für die Unternehmen, die jetzt 2G plus kontrollieren müssten. Ihren Mitarbeitern?
Ich glaube, das ist eine sehr differenzierte Frage, die wir uns als Sozialpartner auch genau stellen. Wie wird das denn abbrennen? Und wir haben auch letzte Woche am Montag nochmal im Kanzleramt klar und massiv deponiert, dass das ja nur ein Baustein ist. Es geht ja um mehr. Man muss den Menschen die Ängste nehmen durch detaillierte und gescheite Informationen. Was betrifft Nebenwirkungen? Wie schaut es mit Risikoerkrankungen aus? Da kann man noch viel mehr machen. Und wir haben auch immer gesagt, kümmert euch auch endlich um die Anreizwirkung. Also ich glaube, sozusagen, nur auf ein einziges Pferdchen zu setzen, ist sicher in dieser Situation falsch. Und wir erwarten uns ja auch, damit das mit dem Impfen schneller geht. Wie gesagt, jetzt das Gesetz soll dann irgendwann mal im ersten Quartal in Kraft treten und dann wird es eine Weile dauern, bis das dann halt wirkt und dauern. Und jetzt im Winter ist aber die Geschwindigkeit angesagt, dass wir schnell das Boostern hinbekommen, dass die Leute schnell einen Impftermin bekommen. Das funktioniert ja auch nicht in allen Bundesländern gleich gut. Unser Vorschlag: wenn wir die Profis einbinden und nicht die Amateure machen lassen, was heißt das, die Sozialversicherung tun lassen. Wir erwarten uns da jetzt eigentlich von der Regierung, auch von der neu jetzt zusammengesetzten, ziemlich schnell eine Antwort auf unsere Vorschläge, ob man das dann nun professionell machen wird oder nicht.
Das haben Sie jetzt zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen gesagt, lassen wir doch endlich die Profis arbeiten. Das heißt, bis jetzt waren keine Profis am Werk aus Ihrer Sicht.
Zu wenig, ganz klar. Wir haben das seit dem Frühjahr auch immer wieder angemeldet. Wenn ich einen Werkzeugkasten habe, in dem ich viele Werkzeuge drin habe und ich habe ein komplexes Projekt, das ich mit vielen Werkzeugen angehe, dann ist es doch irgendwie eigenwillig, wenn ich nur unter Anführungszeichen den kleinsten Schraubenzieher verwende und im Fall des Falles den großen Holzhammer des Lockdowns und auf alle anderen Werkzeuge, die ich habe, nicht setze. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild und das haben wir als Sozialpartner gemeinschaftlich immer wieder vorgeschlagen. Wir sind da nie gehört worden. Das Ärgernis ist natürlich jetzt sehr groß, indem ich im Winter wieder eine Situation habe, dass ich in Lockdown hineingehen muss. Das versteht ja niemand. Und ich glaube, die Menschen haben das in Österreich sehr gut im Gefühl, dass da noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen sind. Ich will jetzt nicht über die Vergangenheit mich echauffieren. Das ist sowieso erledigt. Das ist verschüttete Milch. Da kann man nichts mehr machen. Aber wir können es jetzt besser machen, jetzt schneller machen. Und das ist unser Appell.
Welche Rolle sollen da Ihrer Meinung nach die Sozialversicherungsträger spielen?
Und schauen Sie, jeder der Sozialversicherungsträger sitzt auf den Daten der Patientinnen und Patienten. Die sind geschützt, das ist gut so. Dort weiß man, was haben sie für Vorerkrankungen gehabt, wie sind sie behandelt worden, welche Medikamente haben sie schon verschrieben bekommen. Und diese Daten kann man natürlich verwenden in Verbindung mit Covid, um zielgenau den Menschen zu sagen, gehörst du eher einer Risikogruppe an oder nicht? Und wenn ich eher einer Risikogruppe angehöre, für dich wäre es super, wenn du dich impfen lässt und für dich wäre es sogar super, wenn du dich ganz früh impfen lässt, früh boostern lässt. So komme ich natürlich in eine ganz andere Form, das Risiko besser in den Griff zu bekommen. Und unsere Sozialversicherungsträger haben natürlich auch eine gute Gesundheitsinfrastruktur, arbeiten mit Ärzten zusammen, könnten natürlich auch das Impfen super unterstützen. Also ich glaube, da gibt es Information und Transparenz und konkrete Infrastruktur, um schneller zu impfen. Zwei Schienen, die man nutzen sollte. Und nochmal, das sind die Gesundheitsprofis in Österreich. Die soll man ranlassen.
Vielleicht nochmal zurück zu den Wirtschaftstreibenden in Österreich. Jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, okay, machen wir zuerst den Handel auf. Wäre ja nicht das erste Mal, dass das so passiert. Und im zweiten Schritt eben den Tourismus, nämlich mit 17. Dezember. Wäre das jetzt wirklich so ein Drama, erst mit 17. Dezember aufzusperren? Oder ist das nicht ohnehin das Datum, wo die Saison beginnt?
Gibt es ein sachliches Argument dafür? Also ich hab keines gehört. Mir konnte kein Spitzenpolitiker, auch kein Gesundheitsverantwortlicher, irgendein sachliches Argument nennen. Und mir geht es darum, ich will endlich, dass die Menschen in Österreich fair und gerecht auf Basis einer Sachentscheidung behandelt werden und nicht, weil sich das jemand in einem Hinterkammerl irgendwo bei zwei Spritzer politisch ausmacht. Das ist nicht fair und es ist nicht gerecht. Wenn dann jemand sagt, ich habe die Möglichkeit, ab dem 13. aufzumachen, ich mache aber erst am Wochenende des 17. auf oder vielleicht überhaupt erst mit dem 20. Dezember. Das ist eine individuelle unternehmerische Entscheidung in der eigenen unternehmerischen Freiheit. Die ist uns wichtig. Es gibt auch solche, die hätten schon sein So-Opening gehabt. Die warten natürlich drauf. Im Übrigen, wer sich die Schneelage anschaut, die ist ja ganz gut in der Zwischenzeit. Also das ist eine individuelle Entscheidung, wie man dann aufmachen möchte oder nicht oder ob es sich zeitlich ausgeht oder nicht. Ich brauche einen Vorlauf, ich muss Lebensmittel einkaufen, muss alles hochfahren. Und daher wollen die Betriebe das möglichst früh wissen. Aber ich hätte es gern sachlich begründet. Und was mich so wahnsinnig stört, viele von uns so wahnsinnig stört, ist diese fehlende sachliche Begründung.
Würde eigentlich ein Lockdown für Ungeimpfte irgendeine sachlichen, also würde das für Sie, aus Ihrer Sicht Sinn machen?
Naja, die Geschichte ist, das haben wir ja dann gesehen, dass einfach die, die sich bislang durch eine Impfung nicht geschützt haben, einem größeren Risiko ausgesetzt sind, schwerere Verläufe der Krankheit zu haben. Das ist ja eigentlich der Sinn der Impfung. Die Impfung schützt ja nicht zu 100% vor einer Ansteckung. Das haben vielleicht Menschen geglaubt, ist ihnen aber ehrlicherweise nie suggeriert worden, sondern es war immer klar, die Impfung ist dafür da, dass man sich vor einem schweren Verlauf schützt und im Idealfall nicht ein Intensivbett buchen muss. Also das ist ja sozusagen das knappe Gut, warum wir immer wieder versuchen, dieses knappe Gut gut zu managen, weil das bedeutet natürlich, wenn ich die Intensivbetten ganz stark für Covid widme, dass sie woanders fehlen. Sie fehlen für die planbaren Operationen, sie fehlen den anderen Menschen, die auch andere Krankheiten haben. Das ist ja das nächste Unfaire in der Situation. So, und es ist für die Politik sicher keine leichte Aufgabe, da gut zu entscheiden, die Güter abzuwägen zueinander. Aber ja, irgendwann mal muss ich ja zu einer Unterscheidung hinkommen. Ich weiß, man fühlt sich mit dem nicht wohl, aber es gibt einen Grund, warum das Impfen empfohlen wird. Und der Grund ist, sich vor schweren Verläufen zu schützen. Ja? Das ist eine schwierige Situation und ich würde mir wünschen, dass die jetzt neu zusammengesetzte Regierung mit den Ländern gemeinsam auch auf die Menschen wieder zugeht, Vertrauen schafft und diese vermeintliche Spaltung auch versucht, wieder zusammenzuführen.
Die Touristiker fühlen sich ja sehr ungerecht behandelt. Sie argumentieren ähnlich wie Sie argumentieren, dass es sachlich nicht gerechtfertigt ist, dass sie nicht aufsperren dürfen, obwohl sie alles kontrollieren bei der Tischreservierung, wenn der Gast hereinkommt. Im Gegensatz zu den Händlern, die halt die Shoppingcenter aufsperren und alle strömen hinein. Wäre es auch möglich, hier mehr zu kontrollieren? Würde das Sinn machen?
Das ist jetzt die Frage. Macht es Sinn und ist es sachlich? Also Spezialistinnen und Spezialisten behaupten seit dem Beginn der Pandemie, dass es vermutlich gefährlicher ist, in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Maske dicht auf dicht über einen längeren Zeitraum zusammenzustehen, als schneller mal in ein Geschäft hineinzugehen und dort ein Buch zu kaufen und wieder rauszugehen. Das hat von der Logik irgendwas für sich. Und dann denken Sie an öffentliche Verkehrsmittel, wo Sie über Stunden im Zug von A nach B fahren und tragen auch nur eine Maske, ja? Wo ich noch nicht, selbst wie ich gefahren bin, irgendwie kontrolliert wurde. Also letzten meine Bahnfahrten durch Österreich kann mich irgendwie nicht erinnern, dass sich das irgendjemand genau angesehen hätte, außer dass ich eine Maske aufgehabt habe. Also ich versuche immer sozusagen an die Verhältnismäßigkeit zu denken und mir schauen, macht das Sinn? Und dann muss man natürlich immer anschauen, wie machen das auch andere Länder? Und denken Sie daran, wie war das letzten Winter? Die Schweiz hat einen ganz normalen Wintertourismus gehabt. Die haben zwar keine internationalen Gäste gehabt, weil es Reisebeschränkungen gab, aber die Schweizerinnen und Schweizer konnten ganz normal in die Hotels gehen, konnten ganz normal die Bergbahnen benutzen und die haben daher nur ein Umsatzminus von 50% gehabt, während wir in Österreich sie jetzt aber durch recht unkluge Entscheidungen dafür gesorgt hat, die Politik, dass es einen Vollausfall gibt. Und das war in einer Situation, als es noch keinen Impfstoff gab und in der Schweiz auch noch niemand großartig geimpft war. Das heißt, ich komme wieder zu dem Punkt zurück, sachlicher Vergleich, sachliche Entscheidungen. Unsere Touristiker haben gesagt, wir machen 2G. Die Gäste, die kommen, sind PCR getestet. Die Seilbahner haben sich dazu zu 2G verpflichtet. So, also wie viel sicherer soll ich es denn noch machen? Und ich kann das jetzt nicht mit dem Einzelhandel vergleichen. Das ist eine andere Situation, eine andere Frequenz. Da gehe ich rein, kaufe ein Buch, gehe wieder raus. Das ist eine Frage der Flächen. Das ist zuhauf diskutiert worden. Ich kann alles strenger machen, ja, aber ist es sinnvoll und ist es sachlich begründbar? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage.
Mhm. Es ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend, ob jetzt am 13. oder am 17. aufgesperrt wird. Die wichtigen, also im Tourismus zumindest, ist die wichtige Zeit dann über die Weihnachtsfeiertage und auch im Februar, den stärksten Tourismusmonat überhaupt, muss man nicht auch wieder Angst haben, dass der Politik dann wieder nichts anderes einfällt, als im Februar vielleicht den nächsten Lockdown zu machen oder nach Weihnachten oder im Jänner?
Sehen Sie genau, das sind die Ängste, die wir haben. Und darum haben wir als Sozialpartner auch gesagt, Geschwindigkeit bei der Impfung, Anreize für die Impfung, die Profis einbinden. Sie sehen, wir denken eben nicht nur jetzt, dass es fair ist, wieder aufzumachen, sondern unsere massive Forderung ist ja gleichzeitig, die Hausaufgaben zu machen, möglichst schnell zu machen, damit wir nicht automatisch wieder in so eine Situation hineingeraten. Also ich glaube, das ist der zentrale, wichtige zweite Aspekt neben dem Öffnen, auch alles zu machen, dass wir nicht wieder im Q1 in so eine Situation hineingeraten. Und da ist Geschwindigkeit das Thema.
Also aus Ihrer Sicht macht ein Lockdown eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr?
Wenn ich mir ansehe, wie jetzt im Verhältnis von Lockdown zu Lockdown zu Lockdown die Kontaktbeschränkung gewirkt hat, dann nutzt er sich natürlich ab. Die Expertinnen und Experten haben jetzt argumentiert, aber das allerletzte Mittel, das die Politik hatte. Ich glaube sozusagen, dass es auch ein großes Glockenläuten, ein Weckruf war dafür, dass man andere Dinge auch machen muss, die man vielleicht bislang noch nicht so schnell genug gemacht hat. Und wenn es dafür einen positiven Aspekt gibt, dass man diese Hausaufgaben jetzt macht, dann soll es mir auch recht gewesen sein.
Gibt es eigentlich Länder, die für Sie Vorbilder sind?
Es gibt durchaus Länder, die unterschiedlich mit der Sache umgehen. Ich habe die Schweiz für Vorbild würde ich nicht sagen, aber für immer ein vergleichbares Land gehalten, weil es einfach in einem ähnlichen Kulturkreis gelagert ist. Wenngleich dort sozusagen möglicherweise die Eigenverantwortung in der Herangehensweise in einer Form irgendwie anders ausgeprägt ist. Es macht halt in Europa jedes Land irgendwie plus minus seinen eigenen Weg in dieser Pandemie und seine eigenen Erfahrungen. Daher würde ich da über niemand eigentlich als Vorbild sprechen. Aber wenn man nach Asien sieht, zugegebenermaßen andere kulturelle Herangehensweise, aber da hat man halt sehr, sehr früh auf digitales Contact Tracing gesetzt, ganz am Beginn der Pandemie. Und dort hat es nie, nehmen Sie Südkorea her, irgendwie total Lockdowns gegeben, sondern da wurde die Gastronomie immer geöffnet halten, halt mit Einschränkungen, dass man nur wenig Leute treffen konnte, was auch immer. Aber wenn dann jemand infiziert war, dann konnte man sofort tracen und die Leute sind halt sofort in die Quarantäne geschickt worden. Und wenn Sie diesen Zeitraum sehr, sehr kurz halten und damit die Infektionskette quasi unterbrechen, nun, das ist jetzt auch kein neues Erkenntnis, das haben uns die medizinischen Expertinnen und Experten seit 1,5 Jahren gesagt. Also wenn ich halt immer wieder lese, das Contact Tracing bricht zusammen, ich möchte fast sagen, dann geniert man sich ein bisschen dafür, dass man im Zeitalter der Digitalisierung das nicht schon längst ein bisschen professionell auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, das ist auch ein Arbeitspaket, dem man sich annehmen muss. Mhm. Hauptsache, wir bekommen das gelöst in den nächsten Monaten.
Mhm. Es gab ja in Österreich, also bei aller Kritik, es gab sehr viele Hilfen. Eines der größten Hilfen war wahrscheinlich die Kurzarbeit. Aber nutzt sich die nicht endgültig ab jetzt, weil die Mitarbeiter das einfach nicht mehr wollen, weil es trotzdem eine Einschränkung ist, die
richtigerweise
auf Dauer nicht auszuhalten ist?
Genau, richtigerweise. Es hängt natürlich von der Branche ab und wo das Instrument jetzt eingesetzt wird. Nicht? Wenn ich jetzt in der Produktion nach wie vor durch Corona wieder Lieferunterbrechungen habe oder Schocks auf bestimmte Bereiche, dann wird das dort in Anspruch genommen, macht auch Sinn. Wenn Sie den Tourismus jetzt hernehmen zum Beispiel, weiß ich von sehr vielen Hoteliers, die gesagt haben, ich schicke auch niemand mehr in Kurzarbeit, weil es will niemand mehr in Kurzarbeit gehen und ich will die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gut noch bei mir halten, also ich will das denen gar nicht zumuten. Und tatsächlich ist das Instrument dort jetzt auch nicht mehr so in Anspruch genommen worden. Glauben wir auch nicht, dass es genommen werden wird. Ganz im Gegenteil, wir haben dem Arbeitsminister ja vorgeschlagen, diesen Saisonstartbonus zu machen für die Saisonkräfte, damit sie gehalten werden können. Und das haben wir Sozialpartner mit ihm doch noch ausverhandeln können. Und ich glaube, da sieht man schon, dass sich der Arbeitsmarkt da so verändert, dass die Kurzarbeit nur in bestimmten Bereichen wirken wird und in anderen Bereichen braucht es halt andere Instrumente. Aber ich bin froh, dass wir einen Arbeitsminister haben, der mit unseren Sozialpartnern auch das sehr gut durchdiskutiert hat.
Mhm. Trotzdem, gerade im Westen des Landes jammern sehr viele Hoteliers, dass ihnen die Mitarbeiter reihenweise abgeworben werden, eben so wie Sie schon angesprochen haben, von der Schweiz und von Südtirol, wo die Betriebe offen haben. Also den kann man jetzt so wenig entgegensetzen, oder?
Aber das ist das nächste Drama. Mhm. Und dafür gibt es nur ein einziges Instrument, aufsperren. Dann haben die Mitarbeiter den Job, dann können die Betriebe agieren. Und das ist ja unser zusätzliches arbeitsmarktpolitisches Instrument. Also wenn wir uns selbst zugrunde richten, indem wir dafür sorgen, dass wir nach außen quasi kommunizieren, es ist bei uns nicht sicher, Urlaub zu machen, und wir halten die Betriebe geschlossen und rennen dann auch noch die Leute, nicht? Dann kann man aber den österreichischen Tourismus nicht mehr helfen, weil dann ist er von der Politik echt verlassen worden. Und das fände ich einen echten Skandal und ein Drama.
Na, dann hoffen wir, dass spätestens ab Mittwoch andere Rahmenbedingungen gelten.
Wir drücken der Branche die Daumen und wir werden ordentlich Druck machen, dass die gut arbeiten können in diesem Winter.
Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Das war ein Interview der stellvertretenden Wirtschaftsressortleiterin Simone Höppke mit Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend daheim, vielleicht ja mit 1, 2, 3 oder auch 4 leckeren Schokonikolos.